Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 74 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Es ist der Dienstag vor dem Rewe Final Four in Köln, erste Mal in Köln. Wir treffen am Samstag im Halbfinale des DHB-Pokals auf die SG Flensburg-Handewitt. Da bekommt unser Gast, glaube ich, einige Déjà-vus, könnte ich mir vorstellen. Um uns nämlich allerbestens darauf vorzubereiten, gibt's heute ein Spezial. Und wer wäre ein besserer Gast als der, der uns beim letzten Mal zum ersten Pokalsieg in der Löwengeschichte geführt hat. Hallo Arndy Schmid.
Servus, hallo.
Geiles Panorama bei dir im Hintergrund.
Es regnet. So geiles Panorama nicht.
Aber, ja, aber ich sehe sogar Berge da. Also das, du hast bestimmt eine geile Aussicht da von deinem Balkon, oder?
Ja, in der Schweiz gibt es Berge, gibt es Seen. So ist das. So ist
es immer. Ich war ja noch nie in der Schweiz.
Da musst du mal kommen.
Ja, muss ich wirklich mal. Immer nur vorher noch mal links abgebogen nach Freiburg. Weiter war ich noch nicht als in Richtung Schweiz. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder sprechen. Ich hoffe, du freust dich auch auf deine... Du hast wahrscheinlich gedacht, boah, jetzt bin ich nicht mehr bei den Löwen, jetzt brauche ich auch nicht mehr einen Podcast.
Ich bin jetzt gerade erschrocken, wo du gesagt hast, 74. Podcast. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war ich der Erste, nicht? Nee. War das so?
Nee. Der Erste war damals ein gewisser Rückkehrer aus Paris.
Ah, okay.
Du müsstest dann aber der Zweite gewesen sein.
Und wenn jetzt der 74. ist, puh.
Du bist auf jeden Fall...
Die Zeit vergeht.
Die Zeit vergeht sauschnell. Du bist auch nicht Rekordgast.
Ich bin zum dritten Mal dabei jetzt, oder?
Ja. Wir haben aber jemanden, der war schon viermal dabei. Du darfst auch definitiv nur einmal raten. Wenn du es nicht bei einmal weißt, dann...
Wer war das? Johnny?
Oh, okay, dann hast du tatsächlich falsch geraten. 50-50 Chance. Oliver Rogisch natürlich.
Ah, okay.
Olli Rogisch ist unangefochtener Spitzenreiter. Und in jedem Podcast, den du mit Olli Rogisch machst, beschwert er sich über den einen Abend, wo er bei dir zu wenig Fleisch bekommen hat.
Nee, es war Käse.
Oder Käse. Käse. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja.
Wie geht's dir? Erzähl mal.
Mir geht's gut. Wir sind momentan gerade jetzt, haben die Playoffs begonnen hier in der Schweiz. Hatten jetzt gestern unser zweites Spiel wir spielen gegen den Achten. Das ist dann so über Kreuz, Best of Five, und jetzt führen wir da 2-0 in der Serie. Und probieren jetzt am Wochenende, am nächsten Donnerstag das dritte Spiel zu gewinnen. Dann sind wir bereits vorzeitig im Halbfinale. Das wäre gut für den Verein und für meine alten Knochen.
Ja, Playoffs, das war ja das, was du ja auch in Deutschland immer mal wieder angesprochen hast. Fühlst du dich also wohl in dem System?
Ja, wohl nicht. Es ist, ich denke, nicht das fairste System, weil du wirklich innerhalb von 2 Monaten entscheidet sich alles mit Verletzungen und so. Das ist dann schon schwierig. Also das fairste System ist schon so wie in der Bundesliga, aber es hat so viel Tradition. Deswegen ist es auch nur in der Bundesliga machbar.
Wir müssen ja auch fairerweise sagen, dass wir das zu einem Zeitpunkt besprochen haben, in dem eine Kieler Meisterdominanz drohte, von der wir ja jetzt auch aktuell gar nicht mehr sprechen können, ehrlicherweise.
Ja, das war damals so, ja, dass man gesagt hat, man muss irgendwie den Wettbewerb ändern, dass ein bisschen mehr Ausgeglichenheit herrscht. Aber wie man das sieht, auch mit den Zuschauerzahlen und so, hat sich das alles wieder relativiert nach der Corona-Zeit. Also die Hallen sind wieder voll, also man braucht nicht unbedingt so eine kompakte Playoff-Zeit, um auch die Hallen zu füllen.
Hast du dich denn auch schon an ein Leben ohne die Löwen gewöhnt?
Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Es holt mich immer wieder ein. Die ersten paar Monate hatte ich echt Mühe, weil es einfach noch so präsent war. Dann hatte ich auch Schwierigkeiten, so die Spiele auch zu gucken, weil dann auch die Gefühle hochkommen und generell die Bundesliga auch zu gucken. Jetzt mittlerweile geht das immer besser. Ich schaue die Spiele auch, kann auch irgendwo durch ein bisschen mitfiebern. Aber so die ganz krassen Gefühle kommen nicht mehr hoch wie in den ersten Monaten.
Das kann ich mir schon vorstellen, so eine harte Entwöhnung.
Ja, ist klar. Also es war einerseits die Umstellung, plötzlich weg zu sein von einer Liga, von der ganzen Liga auch. Diese
Entwöhnung, glaube ich.
Entwöhnung oder Entzug. Und auch logischerweise 12 Jahre lang, wenn du 12 Jahre lang eine Freundin hattest und du verlässt die oder sie verlässt dich, dann ist es immer schwierig und hinterlässt irgendwo eine kleine Narbe, die nicht so schnell zuwächst.
Das war aber in dem Fall ja eine Freundin, mit der deine Frau d'accord war, oder?
damit, das war die einzige, mit der sie einverstanden war.
Sehr schön. Ah, sehr gut. Also ich verfolge ja umgekehrt natürlich genauso, was du so machst. Auf allen Kanälen folge ich HC Kriens Luzern. Können wir an dieser Stelle auch ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Also liebe Löwenfans, das lohnt sich. Wenn ihr, also es ist super gewöhnungsbedürftig, dich in Blau-Weiß zu sehen. Du weißt, ich liebe Blau-Weiß aufgrund meiner Fußballzugehörigkeit, aber irgendwie dich in einem anderen Trikot zu sehen, ist total komisch für mich gewesen, von Anfang an irgendwie. Also da habe ich dann so meine Umgewöhnung gehabt. Aber ich verfolge das. Ihr seid, hast du gerade ja auch gesagt, ihr habt die reguläre Saison gewonnen vor unter anderem den Kadetten Schaffhausen. Das war schon auch eine ordentliche Überraschung, oder hast du das so kommen sehen?
Kommen sie nicht, aber natürlich gehofft, dass wir da ganz oben mitspielen können. Die Erwartungshaltung war natürlich mega. Also man kann eigentlich nur verlieren ab dem ersten Spiel. Und sind da richtig gut reingekommen, haben 2, 3 wirklich gute Neuzugänge gehabt. Und deswegen läuft das richtig gut. Aber wie gesagt, jetzt entscheidet sich innerhalb von 2 Monaten alles. Pokal, Playoffs um die Meisterschaft. Also von dem her kann man sich nicht so viel kaufen, wenn man diese Grundspiele gewinnt. Aber die ganze, ich sage jetzt mal, so eine kleine Handball-Euphorie wurde schon irgendwo durch entfacht. Wir haben hier viele Zuschauer in der Halle, also in der kleinen Halle halt. Mhm. Aber trotzdem so, dass sich die Leute da wieder für Handball interessieren, die Spiele auch mehr im Fernsehen kommen und so, ist schon ein cooler Nebeneffekt.
Das klingt cool. An dieser Stelle auch nochmal stellvertretend für alle Löwen und die Fans möchte ich dir gratulieren zu deinem Job als Schweizer Nationaltrainer. Ab Sommer 2024. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Weil für den Einstieg in die Trainerlaufbahn direkt mal eine Nationalmannschaft übernehmen, ist ja jetzt nicht ganz so gewöhnlich.
Wie kam es dazu? Ja, der Verband kam letzten Sommer auf mich zu und hat mich mal darauf angesprochen, weil der aktuelle Nationaltrainer hat noch Vertrag bis 2024. War eine erfolgreiche Zeit, aber ich denke, dass sie nach 8 Jahren dann auch irgendwo durch mal was ändern wollten. Und dann haben sie mich darauf angesprochen und ich habe mir dann kurz logischerweise Gedanken gemacht, ein paar Leute zur Seite gezogen, mit ein paar Leuten auch gesprochen, ob das ein guter Einstieg ist. Und ich kam eigentlich dann zur Entscheidung, dass es die perfekte Lösung ist, weil meiner Meinung nach den Einstieg ins Trainerbusiness ist, so absurd es klingt, im Nationaltrainerbereich einfacher als im Clubbereich. Weil du viel mehr Zeit hast, Dinge vorzubereiten, nachzubereiten, analysieren, dir Gedanken zu machen für Spiele, für Trainings etc. Also wenn du direkt in diesem Hamsterrad drin bleibst, dann direkt wieder eine Saisonvorbereitung planen musst, wenn du entscheiden musst, wann die Spieler auf dem Peak sein müssen, leistungsmäßig, körperlich. Und das ist in der Nationalmannschaft ganz anders. Und ich kann da natürlich mehr Einfluss nehmen auf eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf eine ganze Sportart. Und so auch was bewegen neben dem Feld.
Ist auf jeden Fall ein softerer Einstieg ins Trainerbusiness, als es beispielsweise dein Ex-Kollege Gudjon Vallo Sigurdsson gemacht hat, der ja dann sofort den VfL Gummersbach übernommen hat. Da haben wir auch schon eine kleine Brücke direkt geschlagen zu unserem Spiel am Ostersonntag. Es war die erste Rückkehr von Goggi zurück in die SAP-Arena als Trainer des VfL Gummersbach. Und für ihn war es ein toller Tag. Für uns ging so, ehrlicherweise. Also schön war, er hat natürlich auch viel Applaus bekommen von den Löwen-Fans. Gern gesehener Gast in der SAP-Arena. Nur die Punkte, die er da gerne da lassen können, hat er nicht gemacht. Du hast dir das Spiel angeschaut?
Ja, habe ich geschaut.
Und?
Ja, klar, ist schon schwierig, wenn du natürlich in der ersten Halbzeit 24 Tore kassierst in eigener Halle. Ich kann mich allein kaum eine Handballspielerin, wo das mal irgendwo der Fall war. Nicht nur Löwen, sondern generell in der Bundesliga. Und ja, war von der ersten Minute an hat man irgendwo gespürt, dass die Rädchen nicht ineinander greifen. Man ist nie richtig ins Spiel reingekommen, man ist nie richtig ins Tempo reingekommen. so in die Emotionalität nicht reingekommen und das hat man von der ersten Minute an irgendwie gespürt.
Glaubst du, dass diese Spielweise, die uns zu Beginn der Saison bis zu diesem Zeitpunkt jetzt so ein bisschen auch ausgemacht hat, dieses ganz, ganz schnelle Spiel, dieses Überfallartige, dass das so ein bisschen dekodiert ist?
Das glaube ich nicht. Also der SC Magdeburg zelebriert das seit Jahren, dieses Tempospiel. Ich glaube, also ich habe irgendwo durch so ein Déjà-vu, weil das ist im Sport extrem. Es war nicht alles überragend, was in der Hinrunde war. Es ist auch nicht alles miserabel, was jetzt ist. Also man muss sich da schon ein bisschen entkoppeln von diesem Gedanken. Einerseits denkt man, dann ist man Meisterschaftskandidat oder die Leute von außen tragen das an die Löwen ran. Andererseits ist man jetzt wieder völlig im Loch. Also beides entspricht nicht der Wahrheit. Die Erwartungshaltung war natürlich Anfang der Saison relativ gering, muss man auch ehrlich sagen, durch unsere schlechten Jahre die letzte Zeit. Und deswegen konnte man so ein bisschen befreit aufspielen. Man war nie groß auf dem Zettel, sage ich mal, von anderen Vereinen oder von Meisterschaftstippern. Und jetzt plötzlich ist man irgendwo mit oben dabei. 10 Runden vor Ende steht man dann irgendwo an der Tabellenspitze und dann steigt die Erwartungshaltung. Man weckt vielleicht irgendwo Hoffnungen, die nicht berechtigt sind, die einfach noch nicht berechtigt sind in diesem Verein. Und dann hemmt das. Das hemmt Spieler. Und wie sollen auch junge Spieler bereits in diesem Stadium sein, wo sie das Ganze schultern können? Und das ist nicht möglich. Und deswegen war es nicht zu hoffen, aber es war schon ein bisschen zu erwarten, dass mal irgendwo ein Einbruch kommt.
Also Erwartungshaltung ist natürlich, ist immer so ein Ding. Also ich erlebe schon viel, dass die meisten einzuschätzen wissen, wo wir stehen, was wir bisher geleistet haben. Also bei mir überwiegt ja wirklich noch der krasse Respekt dafür, was wir bisher geleistet haben. Es ist natürlich ein bisschen kurios insofern, du bist quasi on top, du bist rechtmäßiger Tabellenführer in einer begradigten Tabelle kurz vor der Länderspielpause und kommst halt dann so katastrophal mit 4 Niederlagen aus dieser Länderspielpause. Aber genau so, das, was du ja auch damals mal angesprochen hast, Social Media und Co. Ich frage mich dann manchmal wirklich, wie die Leute darauf kommen könnten, dass wir jetzt auf einmal ein Meisterkandidat sind. Aber klar, die Presse nimmt es auch so auf. Dann schreiben irgendwie einige Medien, Löwen mit dem nächsten Dämpfer im Titelrennen. Das verkauft sich einfach besser, als wenn, weil Saisonziel ist internationales Geschäft. Das wäre Top 5. Wir sind momentan 5., haben, meine ich, 7 Punkte Vorsprung auf Hannover-Burgdorf. Das heißt also, ich sehe die Ziele jetzt nicht akut gefährdet.
Nein, also wenn man Platz 5 erreicht am Ende, dann ist es wirklich ein Riesenschritt vorwärts in der ganzen Entwicklung und konnte man so auch nicht erwarten. Und das ist immer das Problem, je erfolgreicher man ist, desto höher setzt man die Latte. Und wenn man diese Latte nicht erreicht, dann sind die Leute enttäuscht. Und das ist eigentlich die Krux am erfolgreich sein, weil du machst dir nur selber Probleme, wenn du erfolgreich bist. Du hast eigentlich diesen Moment kannst du genießen, wenn du erfolgreich bist. Beispielsweise eben, wenn du Meister wirst, hast du einen schönen Moment, aber in der nächsten Saison wirst du genau diesen Meistertitel gemessen und das ist eigentlich das Perfide am Sport.
Wie ist denn das in Luzern? Erwarten die Leute von euch jetzt den Meistertitel, weil ihr die Regular Season gewonnen habt?
Ja, klar, die Erwartungshaltung ist klar. Die denken, dass wir Meister werden. Ja, aber wir spielen in einem Verein, der hat noch nie einen Titel gewonnen. Habe ich auch gute Erfahrungen damit.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Kennst du ja.
Kenne ich ja. Und von dem her, ich bin da so weit weg. Ich finde das einfach vermessen. Ich finde das vermessen, von Titeln zu sprechen, wenn man noch nie einen Titel gewonnen hat. Und generell, ich bin, war und werde auch immer ein Freund davon sein, die Füße still zu halten, den Bodenkontakt nicht zu verlieren, weil, wie man jetzt auch wieder sieht, bei den Löwen ist die Fallhöhe dann einfach brutal hoch, wenn man das Gefühl hat, es geht hoch hinaus.
Hast du noch viel Kontakt zu Uwe, Johnny und Co.? Sprecht ihr konkret auch über Spiele? Bist du da noch ein Ratgeber?
Ja, mit Johnny spreche ich schon eigentlich fast nach jedem Spiel. Dass wir da so ein bisschen über die Spiele sprechen und dass ich da so auch ein bisschen dranbleibe und habe auch noch mit 3, 4 anderen Spielern immer wieder Kontakt. Juri und ich schreiben auch ab und zu und das werde ich nicht abreißen lassen. Und ich bin da schon noch mit einem Teil des Herzens dabei.
Wir wollen nach vorne schauen, müssen nach vorne schauen. Es ist ja klar, mit 4 Spielen, mit 4 verlorenen Spielen im Rücken fährt es sich jetzt natürlich nicht mit breiter Brust nach Köln. Das muss man ganz klar so festhalten. Wir spielen am kommenden Samstag um 16.10 Uhr im Halbfinale um den DHB-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt. So, also da müsste ja bei dir wirklich jedes Déjà-vu-Glöckchen klingeln. Die SG Flensburg haben wir tatsächlich im Halbfinale noch nie besiegt. Das war, glaube ich, also die Mehrzahl der Halbfinals müsstest du gegen Flensburg verloren haben, oder?
Kann ich mich nicht erinnern.
sehr gut. Genau so habe ich das auch erwartet. Aber am Ende des Tages trotzdem haben wir ja dann nach 2018 endlich nach, ich glaube, 11 Versuchen diesen blöden DHB-Pokal gewonnen. Diese Chance gäbe es jetzt auch wieder am kommenden Samstag. Da muss man sich einfach auch trotzdem drauf freuen, oder? Das müssen wir den Löwenfans so ein bisschen mitgeben.
Ja, und vor allem, wie man auch dazu, wie man sich qualifiziert hat. Das ist, ich glaube, das ist die große Leistung. Ich glaube, man hat jedes, man hat, glaube ich, kein Heimspiel gehabt. Man hat auswärts in Leipzig gespielt, auswärts Melsung gespielt.
Und dann Hannover.
Und Hannover, also von dem her ist man mehr als berechtigt bei diesem Final Four dabei. Das erste Mal in Köln, 20.000 Leute. Also wenn man sich da nicht darauf freut, dann sollte man aufhören, Handball zu spielen.
Es war ja auch eine unfassbare Fanwanderung zu diesen Auswärtsspielen. Wir hatten weit über 250 Fans in Melsungen. Wir hatten weit über 350 Fans in Hannover bei diesen Auswärtsspielen. Danke an dieser Stelle auch nochmal an die WTG, an unseren Hauptsponsor, die das damals möglich gemacht haben. Und das Kontingent der Löwenecke war innerhalb von 24 Stunden verkauft für dieses Rewe Final Four. War das für dich mal was ganz Besonderes, da in so eine Arena zu kommen in Hamburg? Sehr weit weg von unserem Südwesten hier. Und da sind einfach, also wir waren ja immer eine der größten Fangruppierungen dort.
Damals war es eine Belastung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Spiele in Hamburg waren nie, die Vorfreude war nie da, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man so. Ab diesem Moment, wo man sich darauf vorbereitet hat, hat sich dieser Druck aufgebaut und hat sich diese Belastung aufgebaut, weil man einfach aus der Vergangenheit so, vorgebrannt war oder so ein gebranntes Kind war, wenn man nach Hamburg kam, dass man sich nie wirklich darauf freuen konnte, bis wir dann diesen Titel endlich gewinnen durften.
Interessant, hätte ich jetzt so nicht erwartet, ehrlicherweise, weil es ist ja schon erstmal geil. Also ich bin da immer sehr stolz drauf, bin ich ehrlich, ich bin immer stolz auf unsere Fans, weil ich finde, dass wir auch im Handball-Bundesliga-Vergleich ganz, ganz, ganz tolle Fans haben, eine ganz tolle Fanbasis haben. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, dass es natürlich auch eine Belastung sein kann.
Also du kriegst... Du kannst dich freuen, aber du hast nicht auf die Fresse gekriegt, wenn wir zum siebten Mal gegen im Halbfinale verloren haben. Und ich glaube, aus dieser Geschichte heraus, jeder Verein hat seine Geschichte. Und diese Geschichte war so schlecht für die Löwen, weil es einfach nicht gepasst hat mit diesem Hamburg Final Four, dass man wirklich, keine Ahnung, wie viel man verloren hat oder im Halbfinale ausgeschieden ist etc.
Und deswegen war das zehnmal.
Ja. Ich war nicht 10-mal dabei, ich glaube, ich war nur 9-mal dabei oder 8-mal.
Wahnsinn.
Aber nee, es ist natürlich, man kann das nicht wegdiskutieren. Das ist eine Vorgeschichte. Aber das hat sich jetzt, logischerweise, beginnt man eine neue Zeitreise. Einerseits mit einer neuen Halle, andererseits aber auch mit dem Wissen, wo der Verein hat diesen Titel mal gewonnen. Und das ist schon ein Riesenunterschied jetzt.
Ich glaube auch, dass wenn du jetzt immer noch dahin fahren würdest mit diesem, ja, die Löwen gewinnen es ja sowieso nicht, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ich glaube, das wäre eine weitaus größere Belastung. Also das heißt, du glaubst, dass die Bilanz gegen Flensburg keine so eine große Rolle spielt, weil wir haben im Pokal tatsächlich noch nie gegen die SG gewinnen können. Kann man natürlich auch umdrehen und sagen, jetzt ist Zeit, mal die Geschichte ein bisschen umzuschreiben.
Ich glaube, es ist eine neue Ausgangslage jetzt. Das Gesicht der Löwen hat sich wirklich groß verändert. Flensburg hat auch nicht mehr diese Mannschaft. Ich glaube, das letzte Mal, als wir aufeinander trafen, das war 2017, sowas, also vor 6 Jahren. Also man muss sich schon irgendwann schon von der Geschichte lösen, und wenn nur zwei Vereine aufeinandertreffen, heißt es das nicht, dass die gleichen Protagonisten auf dem Feld stehen. Ich hätte jetzt ein schlechtes Gefühl, gegen Flensburg auf die Platte zu gehen, deswegen sitze ich jetzt auch hier in Luzern und
aber spiele nicht am Wochenende. Ich habe jetzt hier nochmal eine Statistik offen. Also, die Rhein-Neckar-Löwen waren elfmal beim Final Four und davon viermal gegen Flensburg im Halbfinale. Das ist ja auch
fünfmal.
Naja, ich habe hier stehen, sechsmal haben wir gegen die SG gespielt und sechsmal verloren. Ich weiß gerade nicht genau, vielleicht kann sich unser Redakteur der Rüdiger da ganz kurz mal dazuschalten, ob das sechsmal im Final Four war oder ob das auch in Vorrunden gewesen ist. Weil sechsmal wäre ja schon krass, wenn du von elfmal sechsmal gegen denselben Gegner im Halbfinale spielst. Das wäre ja tatsächlich ziemlich krass.
Es war eigentlich vor der Auslosung dieses Jahr war eigentlich klar, dass man auf die SG Flensburg antritt.
Aber ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die dieses Jahr nicht ganz so stimmgewaltig sind. Die haben ja eine Menge Karten zurückgegeben irgendwie. Es ist halt nicht mehr Hamburg, die können nicht mehr nach Hause fahren. Es gibt ein riesengroßes Hotelproblem in Köln, weil parallel so eine Sportmesse ist. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück und die fallen eh bei 20.000 Leuten nicht mehr so extrem auf. Naja, vielleicht kriegen wir das gleich nochmal raus. Fakt ist auf jeden Fall, wir fahren nicht gerade als Favorit nach Köln. Die SG hat außerdem aktuell auch noch einen Mörderlauf, ist wieder mittendrin im Meisterkampf. Was macht die Mannschaft von Flensburg so stark?
Ja, die haben einfach eine richtige Qualität im Kader. Also wenn man die Rückraumspieler sieht, was die da auch dazugeholt haben, haben jetzt lange Zeit ohne Gottfriedson gespielt, den alles entscheidenden Spieler dort in diesem Verein. Und von dem her war klar, dass sie hier nur eine Delle haben in dieser Zeit. Aber haben sich jetzt gefangen. Also Flensburg ist seit Jahren eine der konstantesten Mannschaften in der ganzen Liga. Sie spielen seit 2016 immer ganz, ganz oben mit. Und von dem her ist es einfach ein guter Verein, gut geführter Verein, sehr weitsichtig, planend. Wenn man jetzt auch sieht, was sie wieder verpflichten für die neue Saison, haben natürlich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben einen unglaublichen Standortvorteil. Also alle Dänen sind ja ein bisschen Heimweh-Typen, von dem gehen die gerne nur über die Grenze, dass sie jeden Abend, wenn's nötig wäre, nach Hause fahren könnten. Von dem ist das schon auch ein Vorteil vorhanden, aber die machen schon, haben die schon ein gutes Netzwerk aufgebaut in Skandinavien.
Was heißt denn Heimweh-Typen?
Ja, das sind die Dänen, sind meiner Meinung nach, die sind am liebsten in Dänemark, und wenn sie in Flensburg spielen, dann können sie da in diesem Grenzenshop können sie ihre dänischen Esswaren kaufen und Getränke kaufen. Deswegen glaube ich.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn jetzt hier keine Aufnahme laufen würde, dass du das ein bisschen anders formulieren würdest.
Ich hätte nicht Heimweh-Dänen gesagt, sondern hätte ein anderes Wort gesagt.
Sehr schön. Ein alter Freund von dir ist dort auch einer der Erfolgsfaktoren, Mess Mensa Larsen. Habt ihr auch viel Kontakt noch?
Ja, wir haben schon noch Kontakt, ja.
Wie haben Sie diese Trendwende geschafft nach einem relativ bescheidenen Saisonstart, der ja trotzdem auch mit Jim Gottfriedson gewesen ist?
Ja, auch da, ich glaube, dass vor der Saison haben viele von der SG Flensburg-Handewitt gesprochen als Meisterschaftskandidaten. Dann kamen sie nicht so gut rein und dann beginnt so ein bisschen das psychologische Rad zu drehen. Und dann konnten sie das irgendwie nicht auf die Platte bringen. Hatten dann schon auch Verletzungspech mit Lasse Möller, der nicht viel spielt. Magnus Röth, der immer wieder angeschlagen war. Also sie hatten schon immer wichtige Spiele, die ausfielen. Und dann mit der Doppelbelastung noch Europa League. War vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Flensburg, plötzlich nicht mehr in der Champions League zu sein, dann plötzlich irgendwo zu Hause gegen Granollers zu spielen, vor 1.000 Zuschauern, war dann schon auch nicht Flensburg-like. Vielleicht hatten sie damit auch ein bisschen, war vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, man reist auf einmal in andere Städte. Aber diesen Bruch hatten wir auch zwischendurch. War das für dich damals auch gewöhnungsbedürftig, nicht mehr gegen Barcelona zu spielen, sondern gegen die gerade genannten?
Ja, also unser europäisches Abenteuer war sowieso mega mit Up und Downs, ob das Champions League war oder Europapokal. in dieser Phase, wo wir da wirklich in der Champions League waren und wo wir da auch im Virgin mitreden könnten oder konnten, waren wir so fixiert auf diese Meisterschaft, weil das so ein zentrales Thema war. Deswegen, ja, ich kann mich aber an viele lustige Reisen erinnern in Europa. War schon auch immer gut, hatten wir mal auch ein bisschen Zeit mit der Mannschaft wegzugehen und von dem war das schon, war eigentlich mehr neben dem Feld, war's interessant als auf dem Feld.
Wir haben eine bewegte Champions League-Geschichte, das muss man schon sagen. Also der einzige Verein, der jemals mit einer zweiten Mannschaft angetreten ist in einem Achtelfinale, mit Sicherheit ein Tiefpunkt. Nicht bei uns in der Vereinsgeschichte, so sehe ich das nicht. Wir konnten da nichts für, aber sicherlich ein Tiefpunkt dieser Organisation EHF. Ich habe das Gefühl, dass die seit damals generell die deutsche Liga, dass die denen so ein bisschen egal ist.
Ja, man sieht halt, dass auch da die Finanzen regieren und die Fernsehverträge und die Mannschaften oder die Länder, die auch irgendwo Fernsehverträge bieten können und Mannschaften haben, die jedes Mal die Halle füllen, die sind dann vielleicht auch interessanter für eine Champions League. Ich glaube, Deutschland ist schon nicht mehr der Nabel der Handballwelt.
Naja, also
europäisch gesehen, in diesem
Champions League. Ja, klar. Wobei, also trotzdem alledem, also klar, von der Liga her, da gibt's keine zwei Meinungen. Es ist die Liga mit den meisten Zuschauern, es ist die spannendste Liga. Das sehe ich schon definitiv noch so, aber klar, es ist halt schwierig, deutlich schwieriger, sich als deutsche Mannschaft für einen Final Four zu qualifizieren. Das schafft dann, wenn dann nur Kiel, vielleicht Magdeburg dieses Jahr. Ich würde dem SCM selbstverständlich alle Daumen drücken.
Aber ich bin überzeugt, dass dieses Jahr beide Teams nach Köln fahren. Also Kiel wird nach Köln fahren und Magdeburg auch, bin ich eigentlich überzeugt davon. Und das wäre natürlich für die Liga und für die Außendarstellung auch im europäischen Handball wäre das wieder mal ein Statement. Das wäre extrem wichtig.
Selbstverständlich. Es wird sich ja einiges verändern im europäischen Handball in den nächsten Jahren. Das ist ja abzusehen. Der FC Barcelona kratzt jeden Cent irgendwie zusammen. Da kann man einfach dann auch nicht leugnen, dass es natürlich nicht nur um Fußball geht dort, wenn da eingespart werden muss. Irgendwann werden die auch den Rotstift beim Handball ansetzen. Wir sehen gerade diese Geschichte rund um Kielce, die ziemlich krass ist. Also ich habe mich letztes Jahr, war ich ja für so einen Twitch-Stream beim Final Four und dann hatte ich die Möglichkeit, mich mit Berto Servas zu unterhalten und da sprach er noch davon, dass er jeden guten Handballer in Europa kaufen will, um ihn dann quasi wieder zu verleihen. Und am Ende des Tages sind wir ja als Rhein-Neckar-Löwen mit Halil Yaganyaz ja auch einer der Profiteure dieses Systems, weil wir den für 3 Jahre ausgeliehen haben. Und als ich ihn gefragt habe, was denn sein Ziel ist, wenn er nicht jeden jeden guten Handballer in Europa bekommt, dann hat er gesagt, fast jeden. Also die wollen wirklich alles kaufen, was irgendwie so, und jetzt stehen sie kein halbes Jahr oder ja ein knappes Jahr, da seitdem er diese Aussagen getätigt hat, in aller Öffentlichkeit, stehen sie jetzt da und ja, stehen am Abgrund eigentlich. Keiner weiß so richtig, wie es da weitergeht. Das finde ich schon immer auch ein bisschen unseriös, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil du hast danach mit Aalborg natürlich auch noch diese neuen Player. Kolstad kommt da noch mit rein, die haben jetzt dann geile Spieler. Also es kann schon gut sein, dass sich die Champions League wieder eher in Richtung Deutschland, Skandinavien entwickeln wird. Denkst du auch?
Man redet halt in Kielce seit, ich glaube, das erste Mal habe ich das vor 6 Jahren gehört, dass Kielce gleich pleite ist. Also man muss jetzt mal abwarten. Ich finde schon, dass man jetzt schon lange darüber spricht. Und klar sagt man jedes Jahr, ja, jetzt nimmt sie weg. Oder ja, wenn jetzt Kielce weggeht, dann fehlt ein Verein, kommt eben, wie du gesagt hast, Kolstad, hast du immer noch Westbrem. Ich glaube, dass Barcelona nie ein Verein sein wird, der irgendwie nicht die höchsten Ziele hat, auch wenn sie weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob da wirklich eine Verschiebung stattfindet. Aber es verbreitet sich noch mehr. Es wird, ich glaube auch, dass die Bundesligisten wieder mehr Chancen haben, da ins Final Four zu kommen. Weil wenn man sieht, was jetzt auch für Spieler dazukommen, wenn man über den Simon Püttlig spricht, das ist wahrscheinlich das begehrteste Talent, das ist ein Riesenzeichen, dass einen Bundesliga-Verein den holen kann und von dem er ist und bleibt und wird die Bundesliga auch die attraktivste Liga bleiben, aber man muss sich schon gegen viele Vereine durchsetzen.
Ich glaube, dieses, dass die Bundesliga wieder ein beliebteres Target ist für solche krassen Talente, das hat sich ja schon mit Gitzel gezeigt, der dann ja auch gleich mal bis 2028 in der Hauptstadt verlängert hat. Das ist schon ziemlich krass. Jetzt sind wir so ein bisschen in das andere Final vorgerutscht. Das, was dann 4 Wochen danach ist, glaube ich, oder 6 Wochen danach. Am kommenden Wochenende, wir haben gerade über Magdeburg gesprochen, ich finde das super interessant. Wir werden es ja erleben, ob Magdeburg und Kiel beide reingehen. Magdeburg sehe ich momentan ein bisschen eher in der Champions League im Final Four als den THW. Das muss man jetzt mal gucken. Der THW hat ja zum Ende raus eigentlich immer noch mal starke Phasen. Im anderen Halbfinale spielen Lemgo und Magdeburg. Die Frage finde ich schwierig, die ich dir jetzt stelle. Ist für dich da Magdeburg zwingend Favorit?
Aus Erfahrung nicht unbedingt. Klar, auf dem Papier, ja. Ich denke, in der Bundesliga gewinnt Magdeburg 8 von 10 Spiele, aber im Final Four hat man jedes Jahr erlebt, dass eine Mannschaft über sich hinauswachsen kann, dass da einfach andere Gegebenheiten sind, dass da die Nervosität eine große Rolle spielt. Von dem her, Lemgo hat nichts zu verlieren, haben in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gezeigt, dass sie da was Unglaubliches erreichen können. Oder nicht da, aber in Hamburg damals. Und von dem her, wenn alles normal läuft, wird Magdeburg ins Finale einziehen. Da bin ich überzeugt, aber Lemgo ist da überhaupt nicht chancenlos.
Vor allen Dingen ist Lemgo das dritte Mal hintereinander beim Final Four.
Unglaublich.
Also ich glaube, dass das zu einem großen Teil an Flo Kermann einfach liegt. Ne? Der Mann weiß halt, wie man eine Mannschaft anzündet.
Ja, die machen auch seit Jahren so einen soliden Job. Also die lassen sich, die Anfang der Saison waren sie ja richtig unten drin. Ich glaube, die sind miserabel gestartet, so wie ich mich erinnern kann. Alle sind da ruhig geblieben. Haben zu Hause Flensburg geschlagen, haben zu Hause Löwen geschlagen, haben zu Hause den THW Kiel fast besiegt. Also da ist schon eine Qualität da und ja, einfach ein solider Verein mit einem guten Trainer.
Siehst du eventuell, dass die Lemgoer vielleicht denselben Fehler machen, wie wir ihn damals gemacht haben und jetzt Gedeon Guardiola gehen lassen?
Ja, wenn ich die Spiele schaue von Lemgo, ich habe jetzt eben Lemgo gegen die Löwen geschaut. Rede ist immer noch, also er kann sich zwar kaum mehr bewegen, habe ich manchmal das Gefühl, und wenn er vorne geworfen hat, bleibt er liegen und kommt kaum mehr hoch, aber er hat irgendwie trotzdem, er hat auch eine Ausstrahlung, eine Aura, er ist für den Verein, ist er unglaublich wertvoll, weil er kein Lautsprecher ist, weil er einfach ein harter Arbeiter ist, weil er bis jetzt in seiner Karriere wahrscheinlich jeden Mitspieler oder Abwehrspieler neben sich besser gemacht hat. Und von dem her glaube ich schon, dass der ihn nächstes Jahr fehlen wird. Und nicht umsonst holt ihn trotz seines hohen Alters noch ein Verein, der auch Ambitionen hat, weil sie genau das erhoffen von ihm, dass er mit seiner Präsenz und Aura und seiner Erfahrung da was bewegen kann.
Also ich bin ja nach wie vor so ein bisschen der Überzeugung, dass das damals keine richtige Entscheidung war, ihn gehen zu lassen.
Muss die Vergangenheit auch mal ruhen lassen.
Okay, dann schauen wir in die nähere Vergangenheit und in die Zukunft. Was sagst du denn zu deinem Nachfolger bei den Löwen? Hat es dich überrascht, wie Juri in dieser Saison durchgestartet ist?
Dass er in der Hinrunde so durchstartet, habe ich schon überrascht. Habe ich natürlich positiv überrascht. Hätte ich nicht erwartet, dass er so dominant spielen kann gleich, dass er unglaubliche Qualitäten hat, hat er letztes Jahr auch schon angedeutet. Ich glaube, man sieht auch, dass es bereits sein 5. Jahr ist in der Bundesliga. Er ist nicht irgendwo ein Newcomer, der jetzt neu in die Liga kam. Und dass jetzt eine Delle kam, war irgendwie auch absehbar und ist irgendwo durch normal. Und glaube ich, ist ganz wichtig auch für ihn jetzt, dass er richtig damit umgeht. Wie ich vorher bereits gesagt habe, er war nicht der überragende Spieler in der Hinrunde, ist jetzt aber auch nicht der Alleinschuldige für die Delle. Ich sage immer wieder, oder wir haben auch während Januar manche Journalisten angerufen aus Deutschland und über Juri natürlich ausgefragt. Es ist nicht korrekt, was man von außen an ihn heranträgt. Ich ich hätte das nie im Leben schultern können, was er mit 22 Jahren schultern muss, dass er die ganze Handballnation auf seinen Schultern trägt. Und wie er gespielt hat, das war war unglaublich. Und jetzt kommt eine Delle und er wird auch diese Delle wieder rauskommen und muss sich jetzt seine Gedanken machen. Ist auch gut, dass er wieder ein bisschen Bodenhaftung kriegt. Er hat immer Bodenhaftung gehabt, bin ich überzeugt. Aber dass jetzt die Leute auch sehen, dass es noch nicht so ist, dass er jetzt da alles kurz und klein schießen kann mit 22.
Ich habe natürlich schon auch das Gefühl, dass er ein bisschen überspielt ist vielleicht. Das ist natürlich jetzt auch alles neu für ihn. Er hatte das letztes Jahr nicht. Er hat letztes Jahr noch auf die EM aus freien Stücken verzichtet. Und dieses Jahr volles Programm. Von null auf volles Programm. Ich meine, du kannst es ja auch du kannst es ja sehr beurteilen. In unseren Meisterjahren hattest du im Januar immer frei. Das ist doch auch ein Faktor, oder nicht? Wenn man sich ein bisschen erholen kann, ein bisschen die Wunden lecken kann in einer Zeit, in der alle anderen Vollgas bei einem Turnier geben müssen.
Ja, es ist, hat beide Aspekte. Also ich glaube, wenn man körperlich gesund ist, dann ist es auch ein Vorteil, wenn man spielen kann. Und das ist immer so ein schmaler Grat, wann sagt man, ein Spieler ist überspielt. Ich glaube, Juri ist 22, das tut ihm gut zu spielen und ich glaube, er hat auch Spaß daran zu spielen. Und es sind nicht irgendwo Spiele, so Pflichtveranstaltungen, wo man in eine leere Halle reinläuft, sondern es sind Spiele, wo 6-7 Millionen Zuschauer am Fernsehen Spiele gucken. Also ich glaube, wenn man permanent gut spielt, dann sagt man, der ist im Flow drin, der will weiterspielen. Ja. Und wenn man dann eine kleine Delle erwischt, dann kommen viele Leute und sagen, ah, der ist überspielt. Es ist immer so ein schmaler Grad mit diesem Überspielen. Ja. Jeder Handballspieler ist überspielt.
Ja, der Begriff ist auch, ich hoffe ja sehr, dass man speziell mir da jetzt nicht irgendwie vorwirft, ich will ihm da was. Das ist ja gar nicht der Fall. Man merkt einfach, ich kann einfach so sehr nachvollziehen, dass er wahrscheinlich jetzt auch irgendwann mal bisschen müde wird. Also ich glaube, dass das ganz normal ist. Du sagst ja selber, der ist 22, der hat ja auch viel zu verarbeiten in dem, was alles so auf ihn reingeprasselt ist. Wir haben es jetzt ja heute titelte eine große deutsche Tageszeitung Knorr raus aus dem Meisterrennen. Und das ist das, was du sagst. Das heißt nicht, die Löwen sind raus aus dem Meisterrennen, sondern Knorr ist raus aus dem Meisterrennen. Und ich weiß nicht, ob überspielt der richtige Begriff ist. Ich glaube einfach, dass er jetzt gerade dass er jetzt vielleicht mal eine Pause bräuchte, so rein, es geht natürlich nicht, ist ja klar, aber es ist einfach die alte Leier von, die Kerls müssen zu viel Handball spielen. Da kommt auch dazu, dass die jetzt am Wochenende auf jeden Fall zwei Spiele haben werden, weil dieses Spiel um den dritten Platz wieder eingeführt wurde.
Das wurde eingeführt? Oh, das wurde, habe ich nicht gewusst.
Ja. Es wurde wieder eingeführt.
Ja, gut, das logisch, die HBL verkauft lieber 4 Spiele als nur 3 Spiele, das ist klar. Ja, das Thema, ich habe gar keinen Bock, über dieses Thema zu sprechen, über dieses Belastungsthema und Überbelastungsthema und Spielplan vergrößern etc. Man spricht seit 10 Jahren darüber. Und ich,
ohne Scheiß, ändert sich auch nicht mehr.
Aus diesem Grund bin ich in die Schweiz gegangen, um nicht darüber zu sprechen, sprechen zu müssen. Deswegen sitze ich hier und muss mich mit Überlastung.
Deswegen sitzt er da im Hintergrund die Berge und denkt sich jetzt, boah, hätte ich doch bloß nicht zugesagt für diesen Löwenfunk-Podcast. Jetzt kommt der Gerwin wieder und will mir was mit seiner. Naja, gut, die Herleitung war ja dieses Mal relativ klar. Und wir spielen ja noch nicht mal europäisch. Das muss man ja dann. Also es könnte ja sogar noch schlimmer sein.
Ja. Rein beispielsweise Flensburg. Flensburg spielt heute, Samstag, Sonntag, Dienstag.
Ja.
Und dann in Kiel.
Ja, das ist schon ziemlich hart. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben natürlich momentan den einen oder anderen offenkundig angeschlagenen Spieler, der es einfach nicht auskurieren kann. Die beiden Neuzugänge, die wir hatten, sind beide voll eingeschlagen. Halil Jaganjac auf der einen Seite, wie ich ihn liebevoll genannt habe, den kroatischen Kleiderschrank, der da ja wirklich einfach durchmarschiert ist. Ein Wahnsinn. Hat es nach der schweren Schulterverletzung leider nicht geschafft, für Köln wieder fit zu werden. Auch Ulle Forssell-Scheffert, aber der ist halt auch nicht komplett fit. Man merkt ihm bei fast jedem Wurf an, dass er Schmerzen hat. Und das ist gerade einfach eine Phase. Ja, es ist zu viel. Es ist einfach schlicht zu viel. Und wenn es dann für ein Team wie unseres schon zu viel ist, dann will ich wirklich manchmal gar nicht wissen, wie das bei anderen gerade läuft. Egal, lass uns einen Haken dran machen. Für Sebastian Hinze wird es das erste Mal Final Four mit den Rhein-Neckar-Löwen sein. Spielt das eine Rolle als Trainer auch? Muss man sich anders auf so ein Turnier vorbereiten?
Eine gute Frage, weiß ich nicht. Müsstest du jetzt einen Trainer fragen, der mal im Final Four war? Das ganze Event ist anders. Das ganze Wochenende ist anders. Ich glaube auch in der Vorbereitung. Es ist da immer so schön, wenn man auch die Spieler fragt oder den Trainer fragt, in der Vorbereitung des Final Fours, macht ihr was anderes? Und dann jeder, nee, das ist alles nur ein normales Handballspiel. Das ist nicht möglich, weil die Vorfreude und die Anspannung, die wächst von Tag zu Tag für so ein großes Event. Und deswegen, es ist irgendwie kein normales Spiel, was man da bestreitet. Da hat wirklich extrem viel psychologisch, extrem viel, was da im Kopf stattfindet. Und von dem her muss man sich sicherlich auch als Trainer irgendwo ein bisschen anders vorbereiten oder auf solche Situationen gewappnet sein, dass vielleicht ein Spieler, der zuverlässig ist, an solchen Tagen vielleicht nicht performen kann, beispielsweise.
Es ist, dieser Termin ist ja auch immer ein bisschen freaky, so, ne? Ich meine, klar, ganz Europa ist sich ja relativ einig, wann die Pokalfinalwettbewerbe stattfinden. Das ist immer alles so ungefähr innerhalb von 14 Tagen. Trotzdem, wenn ich jetzt mal an unseren Titelgewinn damals zurückdenke, den haben wir ja im Nachhinein dann mit dem Meisterschaftstitel bezahlt. Das muss man so ein bisschen so sagen. Das wirst du mit Abstand von heute ja wahrscheinlich auch so ähnlich sehen, oder?
Ja, wir haben zwar das erste Spiel nach dem Final Four direkt gewonnen gegen Magdeburg zu Hause, aber ab diesem Moment war schon irgendwie die Luft raus, weil die Anspannung, weil das Abfallen des Druckes war so immens nach diesem Final Four, dass wir wirklich da nicht mehr in die Spur gekommen sind. Und so wie du sagst, dass wir wirklich da, ja, ist eine gute Aussage, kann man so wirklich unterschreiben, dass man wahrscheinlich den Meistertitel dafür opfern musste.
War natürlich eine super harte Zeit so für alle Beteiligten, weil es einfach so ganz extrem runterging. Es ist jetzt sitzen wir beide ja hier. Du spielst nicht mehr bei den Löwen. Was sagst du zum Thema Angstgegner? Ist das was bei dir schon auch eine Rolle gespielt hat, so ein bisschen? Weil zum Beispiel Erlangen auswärts, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das war nicht dein Ding.
Kann man sagen, ja. Also man hat Gegner, die liegen einem, man hat Gegner, die liegen einem überhaupt nicht. Man hat Hallen, die liegen einem, man hat Hallen, die liegen einem überhaupt nicht. Und das ist ja auch immer so ein Thema, dass man nicht davon spricht, dass man sagt, nee, es gibt keine Angstgegner. Das gibt es und das gab es bei mir auch. Und es gibt Gegenspieler, die ich nicht mag. Es gibt Torhüter, die ich nicht mag, und von dem her ist das, war das schon immer ein Thema. Also auch, ich kann mich früher erinnern, in Lübecke. Ich glaube, in Lübecke haben gewisse Mannschaften mit 10, 12 Toren gewonnen, egal wie gut oder schlecht sie waren. Wir hatten in Lübecke immer Probleme und haben viele Punkte abgegeben, und das ist ein deutliches Zeichen für, dass man gewisse Gegner einfach nicht gerne bespielt.
Wenn du sagst, es gibt gewisse Torhüter, die dir nicht lagen, Nicolas Katsigiannis war einer?
Ja, das, so dieses Unkonventionelle, das ist schon, dass man nicht weiß, was er tut, und das sind schon eklige Torhüter, muss man ehrlich sagen. Entweder hat man die komplett im Griff, oder sie nehmen einem die ersten paar Bälle weg, dass man dann wirklich das Kopfkino bereits anhat nach 5 bis 10 Minuten.
Aber was sind denn für dich so, wenn du das mal benennen müsstest, was sind denn für dich dann so Faktoren? Du hast ja auch zum Beispiel angesprochen, dass es manchmal auch einfach die Halle sein kann. Jetzt können wir ja relativ offen drüber reden. Also du wirst ja wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland spielen. Gut, das haben bei Henning Fritz die Leute auch gedacht. Aber was sind das für Faktoren? Also es war ja, also wir haben uns immer in Erlangen schwer getan, in Berlin. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir mal in Berlin gewonnen hätten. Also haben wir mit Sicherheit, aber nicht in der Breite. Sobald wir die Hamburger Stadtgrenze übertreten haben, da hätten wir eigentlich alles schon per Post schicken sollen. Da hätten wir uns die Hotelkosten gespart. Das ist übrigens auch so geblieben. Weil ich habe auch das Gefühl, hier zum Beispiel ist Jogi Bitter gerade ja auch so ein Faktor, der uns da immer wieder die Spiele aus der Hand nimmt. Aber wenn du sagst zum Beispiel auch die Halle, was sind das so für Faktoren?
Ja, das sind natürlich die negativen Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Ich glaube, das hat man irgendwo mal so einen richtigen Dämpfer bekommen. Jetzt beispielsweise, wenn man, ich kann mich erinnern, Erlangen kam hoch in die erste Liga und wir hatten nie Probleme. Und dann hatten wir mal ein Spiel, wo wir wirklich, ich glaube, hatten wir sogar Chancen auf die Meisterschaft und da irgendwo auch Punkte abgegeben. Aber das war schon früher einmal. Und wenn man so ein Ereignis mal hat und wenn man das erlebt, kommt das logischerweise immer wieder hoch, wenn man da hingeht, oder kommt das zweite Mal wieder hoch. Und wenn man das zweite Mal dann wieder nicht realisiert, dann wird dieses Gefühl noch verstärkt. Das ist dann wie so ein Teufelskreis, der sich immer, das verfestigt sich immer mehr, so ein Gefühl. Und das kriegt man dann kaum mehr los. Und deswegen ist es auch, das ist ein Beispiel mit Hamburg, mit dem Pokalfinal vor. Wenn man so einen Dämpfer kassiert hat, und dann nächstes Jahr geht man wieder hin. Das Gefühl kommt hoch vom letzten Jahr. Man verliert es wieder. Es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Und deswegen kommt man kaum mehr aus diesem Ding raus.
Wie groß ist die Rolle von Psychologie im Handball?
90%. Auf diesem Niveau, ja, vielleicht nicht 90. Es ist klar, muss man körperlich fit sein und klar muss man Handball spielen können. Aber ich glaube, in der Bundesliga, so über dem Daumen sind wahrscheinlich, was sind das? 300 Handballspieler, ist es möglich? 350 Handballspieler vielleicht. Und von diesen 350 sind, ich sage jetzt, 200 richtig, richtig gute Handballspieler. Und da entscheidet sich so viel im Kopf. Ob man Millisekunden zögert, ob man intuitiv die Sachen erkennen kann, ob man antizipiert, was passieren könnte. Ob man sich dem Gegenspieler überlegen fühlt, ob man sich dem Torhüter überlegen fühlt, das ist alles Kopfsache.
Also du bist ja für mich dann, also ich sage das jetzt als meine Meinung, dann ist es auch nachher unverfänglich, wenn jemand da was also du bist für mich der genialste Handballer der Welt.
Du übertreibst es.
Nee, das meine ich insofern ernst, weil du einfach in deiner Spielweise ja auch einfach ja, wie so ein Magier warst, aber ich ziele auf eine ganz andere Frage ab. Gibt es das eine ohne das andere? Also gibt es den genialen Handballer, der die geilsten Ideen hat, ohne den Handballer, der dann aber vielleicht in gewissen Situationen dann einfach vielleicht zu verkopft ist und zu viel nachdenkt?
Ja, ich glaube, das kommt einher mit diese beiden Sachen sind in einem drin. Ja, wenn man irgendwo probiert, diese... Ich bin ein extremer Kopfmensch und mache mir sehr viele Gedanken und das wird mir auch von Leuten immer wieder als Schwäche eingeredet, aber ich empfinde es als Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir viele Gedanken, ich weiß, ich setze mich in Situationen rein oder setzte mich in Situationen rein, die ich so irgendwie vorausschauen konnte oder dachte, okay, das könnte passieren und dann fühlte ich mich nicht unsicher in dieser Situation. Aber klar, ich kann mich erinnern an Saisons, wo ich mir zu Hause aufgeschrieben habe, wie viel gewinnt jetzt der THW Kiel gegen diese Mannschaft, wie viel müssten wir gewinnen. Ich glaube nicht, dass andere Spieler überhaupt den Spielplan gekannt haben. Und ich wusste von unseren ärgsten Konkurrenten wahrscheinlich die nächsten 10 Spiele, gegen wen sie spielen. Und ich habe mich einfach extrem mit dem auseinandergesetzt. Aber ich empfand das immer als Stärke. Aber es hat mich natürlich auch, die ein oder andere Hürde reingelegt, über die ich gestolpert bin. Das eine kommt nicht ohne das andere.
Wie macht ihr das jetzt bei Luzern oder auch bei der Schweizer Nationalmannschaft? Gibt es da irgendwie eine Art von Psychologe, Psychologin? Weil wir haben ja bei den Löwen jetzt mit Katharina Söhnlein sind wir da jetzt bestens aufgestellt. Ist das ein Trend, der sich auch eventuell genauso durchsetzt, wie ja beispielsweise vor 5 bis 10 Jahren noch kaum jemand einen Torwarttrainer hatte, dass man da vielleicht auch, dass dann auch mit diesem Fakt, dass wahrscheinlich wirklich Handball zu einem hohen Prozentsatz Psychologie ist, da vielleicht sich dann auch Hilfe holt?
Ich glaube, es ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ich glaube, gewisse wollen das nicht, können das nicht, es bringt ihnen nichts. Und wenn du mit dieser Einstellung reingehst, dann macht es auch keinen Sinn. Es gibt aber Spieler, die brauchen das, die wollen das und es hilft ihnen auch. Und von dem her ist es, glaube ich, kann man nicht alles über den Kamm scheren und sagen, okay, diese Mannschaft braucht es, sondern das ist wirklich von einzelnen Spielern abhängig. Weil im Endeffekt bewegen wir uns zwar im Teamsport, aber wir sind auch Einzelsportler. ich muss auch schauen, dass mein Körper funktioniert und das schaut nicht der Mitspieler von mir, dass mein Körper funktioniert, sondern ich selber. Ich muss zuerst mein Teil dazu beitragen oder mein Teil dazu einzahlen, dass es funktioniert. Und im Endeffekt funktioniert dann auch ein Team. Aber zuerst muss ich meine eigene Leistung bringen und meine eigenen Sachen erledigen, Hausaufgaben erledigen, bevor ich an Teamgedanken denke. Mhm. Und da wird sicherlich Psychologie immer wieder ein entscheidender Faktor sein, ja, auch in Zukunft.
Das ist vielleicht einer der großen Vorteile für das kommende Wochenende für die Rhein-Neckar-Löwen. Es gibt noch keine schlechten Erfahrungen mit diesem Final Four in Köln. Das ist so noch nicht da. Das kann ein Vorteil werden, wenn du jetzt wirklich mal ganz frei davon, dass du hier in einem Löwen-Podcast sitzt. Du bist ja auch ein Handball-Experte und dass wir da nicht als Favoritin fahren, ist jedem klar. Wem traust du es am ehesten zu, am Wochenende den Pokal mit nach Hause zu nehmen? Jetzt mal, wenn du rein sportlich, analytisch rangehst.
Ich tippe schon langweilig auf das Finale Flensburg gegen Magdeburg. So wie es auf dem Papier wahrscheinlich auch zu erwarten ist. Es werden sicherlich zwei enge Spiele und dann, ganz ehrlich, also Magdeburg gegen Flensburg im Finale oder auch wenn die Löwen im Finale sind. Es ist so dämlich zu sagen, aber es kann wirklich an so einem Wochenende kann so viel passieren und es ist, jede Mannschaft, die da ist, hat auch wirklich eine Chance, diesen Pokal zu gewinnen, auch wenn es dämlich klingt, aber es ist nun mal einfach so und die Vergangenheit hat das auch immer wieder gezeigt. Aber Magdeburg ist schon leicht zu favorisieren, weil sie momentan meiner Meinung nach auch den besten und gefährlichsten Handball spielen in der Liga.
Wir sind gespannt drauf. So ein bisschen die letzte Frage, das letzte Thema. Was genießt du momentan am meisten oder was genießt du am meisten an deiner Rückkehr in die Schweiz?
Es sind viele Sachen, die ich genieße. Es ist logischerweise, wir haben viel mehr Zeit mit der Familie. Ich sehe nicht nur meine Kinder und meine Frau, sondern ich sehe auch meine Eltern wieder. Ich wohne mit meiner Schwester im selben Haus. Ich sehe Freunde wieder. Es ist Spontanität möglich. Ich habe mehr Freizeit, weil einfach die Spiele, auch die Auswärtsspiele nicht so zeitintensiv sind. Man ist wieder früh zu Hause. Auch ein bisschen raus aus diesem Bundesliga-Alltag, weil es ist schon auch belastend. Also man sieht, ich glaube nicht, dass jetzt beispielsweise jetzt in dieser Zone die Löwenspieler zu Hause sind und alle mega, mega happy sind, weil einfach dieser Bundesliga-Handball nimmt so viel ein und wenn es gut läuft, ist man frei und happy und man kann andere Sachen genießen, wenn es nicht so gut läuft wie jetzt. Dann macht man sich extrem viele Gedanken, ist zu Hause, studiert. Und dieses Gefühl ist halt völlig weg jetzt. Ich mache mir nicht mehr so krasse Gedanken, ob wir jetzt ein Spiel verlieren oder nicht. Der Handball hat vielleicht nicht mehr diesen Stellenwert, den er mal hatte. Ich probiere immer noch gut zu spielen, aber ich akzeptiere auch, dass mein Körper langsam irgendwo sagt, es reicht dann auch langsam. Und von dem her gibt es viele Sachen. Ich war jetzt im Winter 20 Minuten an der Talstation mit den Kindern Skifahren. Das sind Sachen, die ich vorher nicht machen konnte. Und das sind genau die Momente, für die ich auch die Rückkehr geplant habe.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön und sehr entspannt. Wir wissen ja, dass wie es jahrelang ist, wenn man dann halt in der Bundesliga in diesem, wie hast du es selbst genannt, in diesem Hamsterrad dann drinsteckt. Umso schöner und umso mehr freut es mich für dich, dass du aber nicht nur diese familiären Freiheiten jetzt hast, sondern halt auch weiterhin sehr viel Erfolg in deinem Sport hast, den du liebst. Also das heißt, wenn ich mit dir nochmal eine Meisterschaft feiern möchte, so wie wir es in den guten alten Zeiten gemacht haben, dann mache ich mich in ein paar Wochen auf den Weg nach Luzern, oder?
Schön wäre es. Also klar ist es unser Ziel, aber wird auch schwierig. Aber du wärst ein gern gesehener Gast, wenn wir wirklich was gewinnen würden, dann kannst du mal kommen. Aber es ist ist ein bisschen teurer hier zu saufen als in Deutschland.
Oh, ja, ich habe ja gar keine Erfahrung mit der Schweiz. Man hört und liest das immer nur. Ist das wirklich so extrem viel teurer bei euch alles, oder was? Der Alkohol?
Ich würde sagen, schon doppelt so teuer wie in Deutschland.
Also wie in Deutschland momentan, weil dann bräuchte ich wirklich einen Kredit. Weil in Deutschland ist ja auch extrem, aber auch in Österreich. Ich war ja jetzt im Skiurlaub im Januar in Österreich. Da guckst du schon auch zweimal hin, wenn du dann irgendwie für so einen Cola-Weizen auf einmal 6-7 Euro bezahlen sollst. Das ist andere Zeiten offensichtlich. Mhm. Ja, aber also natürlich komme ich gerne mal vorbei und will dann nicht den größten Erfolg eures Vereins dafür ausnutzen. Aber wäre natürlich mega geil. Ich würde euch das so unfassbar wünschen. Ich kriege das ja auch so ein bisschen mit. Ich folge ja auch deiner Schwester bei Instagram, die ja im Marketing, glaube ich, bei HC Kriens Luzern arbeitet. Und man merkt halt auch einfach, wie ihr alle an diesem Club hängt. Und ich finde das total schön, dass ihr diesen Erfolg jetzt, es ist ja ein Erfolg bis Stand jetzt auch schon, oder?
Ja, kann man sagen, ja.
Wir drücken alle Daumen. Ich hoffe, du drückst uns am Wochenende die Daumen. Wir drücken euch die Daumen für den Meistertitel. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Danke dir. Ich freue mich, wenn ich bald mal in der Halle bin. Ich suche mir wirklich ein Wochenende raus, wo ich mal hochkommen kann, auch mal in die SAP Arena kommen kann. Wünsche allen Löwenfans natürlich nur das Beste. Hoffe, ihr bleibt so treu, wie ihr das diese Saison gewesen seid. Nicht die Bäume in den Himmel wachsen lassen. Ruhig Blut. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Es wird auch erfolgreich, ist auch schon erfolgreich. Und ich wünsche euch natürlich von Herzen, dass ihr am Wochenende was zu feiern habt. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch einen schönen Samstagabend in Köln. Und wir sehen uns bestimmt wieder in der Halle der SAP Arena.
Das wird ganz schlimm für mich, glaube ich, in Köln, weil wenn da so eine Fitnesssportmesse ist, wenn man abends weggeht, dann sind da ja überall Männer mit Sixpacks und so, da kriegt man ja voll die Komplexe. Ja, schönes Schlusswort vielleicht. Vielen Dank, liebe Löwenfans. Wir sehen uns am Wochenende in Köln. Kommt alle mit guter Laune und vor allen Dingen stimmgewaltig. Und dann abonniert weiter unseren Podcast. Hören und sehen wir uns. Macht es gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.